ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ich habe eine bessere Idee. Ich würde meinem 10-jährigen Ich 1995 sagen, kipp ihm Gift in den Kaffee.
Ja, so,
Also vor dem Mikrofon kann ich irgendwie nicht klatschen, Hanno. Ich weiß auch nicht warum. Ist immer so, es klingt immer wie so, als wenn ein nasses Papiertuch
Er war ein bisschen erbärmlich, muss man ganz klar feststellen, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, viel wichtiger, Simon, Happy Thanksgiving.
Ja, ganz wichtig heute. Ich bin total dankbar fürs Geben.
Ja, ich auch. Ich bin so ein ich Let's give, Alter. Ja. Thanksgiving, auch da ich natürlich kopfmäßig kein Ami bin und ich auch keine große Familie hier, also die sind schon ein bisschen weiter weg oder so. Ich halte mich von Feiertagen grundsätzlich fern. Ich bei dir auch wahrscheinlich jetzt nicht so mega Thanksgiving angesagt, richtig?
Nee, auf keinen Fall. Ich sag mal so, wir hatten mal vor ein paar Jahren von Sandys Familie Besuch, die sind extra alle nach Portland gekommen. Aber wir haben dann so Sachen gemacht, wie an die Küste fahren und ins Kino gehen, so, ja. Also statt halt irgendwie jetzt großartig die große Tradition auszufahren. Was natürlich auch daran so ein bisschen liegt, dass auch ihre Eltern Immigranten sind. Von daher, es ist jetzt nicht so mega traditionelles Thanksgiving angesagt. Heute machen wir gar nichts, original nichts.
Außer einen richtig geilen Podcast aufnehmen, denn wir schulden euch natürlich noch eine zweite Folge, die Fortsetzung von den legendären 2025er FAQ-Fragen. Danke für alle, die gefragt haben. Was gibt's sonst Neues in Simon? Also eigentlich rhetorische Frage. Ich weiß, was es Neues gibt, denn nämlich wortwörtlich eine neue Gitarre. Gab's heute Morgen brandheiß über WhatsApp schon die ersten Bilder. Kurz ein paar Worte, Simon hat eine neue Gitarre.
Ja, ich habe eine neue Gitarre. Ich habe mir eine Les Paul gekauft. Unglaublich, oder?
Ja,
nach unserer hässlichen Gitarrenfolge.
Ich war auch so ein bisschen, muss man jetzt noch ein paar Sachen erklären. So, ich war auf jeden Fall noch so ein bisschen.
Ich habe auch gleich Nachrichten bekommen. Ich hatte vor ein paar Tagen schon mal einen Headstock gepostet und dann gleich so Leute mit so Lach-Emojis. Hey, ich dachte, du hast Les Pauls. Dann meine ich so, ja, also erstmal war das Hannos Wahl und zweitens war die...
Moment, was? Hannos Wahl?
Na, die Les Paul in der hässlichsten Gitarrenfolge war deine
Wahl. Achso, ja, ich stehe nicht auf Les Pauls, das stimmt.
Und dazu muss man sagen, die Les Paul, die du gewählt hast, war ja vor allem auch in diesem Piss-Rosenburst.
Ja, mit diesem Sunburst, was eh immer scheiße ist, grundsätzlich.
Gelb auf Rot.
Genau, das ist halt so, das ist die Gitarre... Ja, halt so, also das ist der Undercover-Cop unter den Gitarren.
Definitiv,
so, weißt du, so, hey, lass mal aussehen wie so eine richtige Klischee-Gitarre.
Ja, auf jeden Fall. Es ist, wenn man Chat-GPT fragt, ob es einem mal ein Foto von einer Gitarre schicken kann, dann kommt
dann kriegt man das, ganz
so eine
genau.
Eine gelb-rote Les Paul. Anyway, ich habe mir eine Les Paul BFG gekauft. BFG steht für Barely Finished Guitar. Da haben sich Gibson gedacht, ja, lass uns mal faul sein und einfach ganz wenig an der Gitarre machen. Und einfach so ein unbehandeltes Maple Top draufgeklatscht. Das ist also nicht mal richtig runtergeschliffen, und hat so eine komische Struktur. Und dann ist da einfach schwarze Beize drauf und dann hat sie zwei P90er drin. Und ich habe sie mir geholt, weil sie irgendwie billig war auf dem Gebrauch, erschwinglich war auf jeden Fall.
Was hast du bezahlt?
$1,250, glaube ich.
Okay, welches Baujahr?
Früher 2010er, wenn ich mich recht entsinne.
Okay.
Ja, also die Serie war auch damals nicht wahnsinnig beliebt, glaube ich, als die rauskam, weil die halt sehr untypisch für eine Les Paul ist, so, ne, das muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich peile die Optik überhaupt nicht. Ich bin aber auch eher so für die Klassiker halt einfach ein schönes Gelb oder so oder ein Weiß zu haben. Mhm. Mich holt es einfach nicht ab, wie der Profi zu sagen pflegt. Es liegt aber halt auch einfach daran, es ist und bleibt eine Les Paul. Was natürlich aber geil ist an der Gitarre, sind natürlich die schönen P90er, von denen ich natürlich großer Fan bin. Sehr gespannt, was du erzählst und was du damit anstellst mit dem Ding.
Ja, ich habe gestern schon mal einen Riff aufgenommen. Kann man auf meinem Instagram sogar schon als Reel sehen. geht, die Pickups gehen geil auch für Metal, muss ich sagen. Ich bin immer wieder überrascht, was man nicht alles machen kann. Coole, also erstmal so erster Eindruck, coole Gitarre, Hals stresst mich gar nicht. Sind ja immer, ist ja immer so eine Frage bei Les Pauls, ist der Hals ein Baseballschläger? Es geht irgendwie und klingt gut. Aber so ein bisschen was brauchst du noch. Also was mich an der Gitarre optisch stört, ist, die hat so ein, ja, also der Körper hat so eine schwarze Beize drauf, das Ahorn-Top, dieses unbehandelte, und dann der Headstock ist schwarz und dann das Fretboard ist so hellbraun. Und das ist so eine, verstehe ich so ein bisschen nicht, da hätte man konsequent ein Ebenholz-Griffbrett draufpacken können, dann wäre es optisch cooler gewesen. Ich lasse es nachbeizen in schwarz.
Es gibt eine Les Paul-Gitarre, die ich wirklich schön finde. Und zwar, das ist eine Gibson Les Paul, so wie sagt man, Ebony, mit so diesem weißen Binding außen drumrum und die ganze Hardware alles in Gold. Und ein Kumpel von mir hat die neulich verkauft, die hat leider ein anderer Kumpel dann gekauft, ich hätte sie auch gerne gekauft, und zwar so eine genau in der Optik von 1979, richtig Mojo die Gitarre auch, so, die kommt auf jeden Fall geil, also die ist so, ja, keine Ahnung, die ist auch so genreübergreifend. Die kannst du in jeder Band spielen, die sieht einfach geil aus und die hat so Klasse irgendwie. Also ist Klaus, für, wenn du mal verkaufen wirst, weißt ja, wo du mich findest.
Das ist auch für mich exakt eigentlich die Les Paul. Aber die sind natürlich auch ungleich teurer. Für mich war das echt so bezahlbare, sehr ungewöhnliche Les Paul irgendwie, und P90er war so für mich das Motiv, die mir zu holen. Aber ja, wenn ich mir eine Les Paul aussuchen könnte, eigentlich genau die, die du gerade beschrieben hast. Es muss nicht goldene Hardware und goldene Pickups sein, stört mich aber auch nicht. Ansonsten ja.
Ich habe mir was gekauft, wo ich schon seit einem halben Jahr mit flirte, was die ganze Zeit immer wieder ausverkauft war, weil der absolute, wirst du wahrscheinlich mitgekriegt haben, vielleicht der absolute Internet-Gear-Hype. Ich habe mir endlich den Tone King Imperial Tube Preamp rausgelassen. Rausgelassen, sag ich schon. Ich übernehme deinen Slang.
Du weißt ja, was Gutes.
Ja, ja, natürlich. das war, da habe ich lange mit gehadert. Brauche ich das nicht? Auf jeden Fall kommt das Teil jetzt Montag hierher. Der Tone King Imperial MK2 ist einer der besten Amps, die jemals gebaut wurden. Und auch gibt es auch ein unfassbares Plugin, habe ich schon mal drüber geredet.
Ja, auf jeden Fall.
Also, und dieses Tube Preamp Pedal ist deinem Rev 20 nicht ganz unähnlich. Es sind drei Röhren drin. Es ist eigentlich der komplette Preamp. Es ist halt nur keine Endstufe, weil ich die Endstufe nicht brauche. Klanglich halt so ein bisschen, sehr, der MK2 basiert auf einem Deluxe Reverb. Ich habe ja auch einen Deluxe Reverb, den ich sehr schätze. Und halt soll wohl angeblich auch mit so die allergeilste Pedal-Plattform sein, wenn es halt so um so Rock, Rock'n'Roll und solche ganzen Geschichten geht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und werde auf jeden Fall berichten. Hab wirklich lange gehadert, aber das Teil, also es ist ja absolutes Konsensding. Musste ich da, wenn du nicht in den Foren durchguckst oder bei YouTube oder solchen ganzen Geschichten, es ist als wirklich, als wäre der Herrgott höchstpersönlich herabgestiegen. Und wenn man auf, und ich bin ja Riesenfreund von Fender-Amps, von Fender-Kombos und mache da halt auch für Manta gerne mal auch im Studio Sounds mit. Wenn man auf diesen Sound steht, dann ist das auf jeden Fall genau das Richtige und man darf sehr, sehr gespannt sein, was es wird. $650, auch kein Pappenstiel, aber
Ich sehe ihn gerade für 5,99 neu.
Ja gut, da kommt ja immer Steuer drauf. Ich habe auch nur 5,99 bezahlt, aber da musst du ja natürlich Steuer drauf zahlen, also bist du bei 648 oder so gewesen. Geschenkt ist es nicht, aber es soll wohl wirklich der nackte Wahnsinn sein. Und ich habe ja gerade bei der letzten Platte so Last Minute, so Overdubs noch gemacht, wo ich direkt mit Plugins direkt wirklich mit einem Verzerrerpedal ins Interface gegangen bin und solche Sachen. Und ich erhoffe mir jetzt von dem Ding, soll wohl auch die bestklingendste DI auf dem Markt haben, so dass ich dann tatsächlich den Sound direkt ohne ein Amp anzuschließen, ohne ein Mikrofon und solche ganzen Geschichten, dann halt mal kurz eben ein paar extra Chords, um Chorus anzufetten oder eine Leadline einzuspielen. Eigentlich auch das, was dein Ref auch kann, nur halt eben ohne die Endstufe drin.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Der Ref soll ja angeblich auch auf irgendeinem Fender Amp so ein bisschen basieren. Ich habe vergessen.
Machen ja letztendlich alle. So, alles geht zurück halt auch auf den Bassman, so, was auch so die modernen Top-Teile und so betrifft. Den brauchst du auch unbedingt noch, das weißt du auch.
Ja, das Ding ist, ich muss auf jeden Fall ich muss das Tonking-Ding auch mal ausprobieren, weil auf jeden Fall ist es so, dass ich viele Sachen ausprobiere, immer mit Zerrpedalen davor. Und es gibt halt Amps, die in der Input-Stage bei einem sehr heißen Zerrpedal einfach auseinanderfallen. Und davon habe ich schon so einige getestet. Und komischerweise bei dem Rev D20, der, wie gesagt, ein sehr kleiner Amp ist, 20 Watt und auch nur in Anführungszeichen für irgendein Fender-Amp basiert, wo du jetzt nicht sagen würdest, so, ja, das ist das, wo du als erstes an mega heiße Zerrpedale denkst. Wenn du mir sagst, der Tone King basiert auch auf irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger Fender-Sounds, ich will es ausprobieren.
Auf dem Deluxe, auf dem MK2, das ist exakt der Preamp aus dem MK2, der übrigens auch $2,500 kostet, der Amp, also auch echt nicht geschenkt, aber es ist genau der Preamp rausgebaut in dieses Pedal und dann halt mit einem IR-Loader und einem Stereo XLR-DI raus.
IR-Loader hat er auch drauf, ja?
Ja, ja.
Ah, okay.
Und ein Stereo-Reverb und ein Stereo-Tremolo.
Nice.
Wie gesagt, also laut Internet, die Videos, die ich gesehen habe, genau das, die Erfahrung, die du auch mit dem Rev gemacht hast, der frisst jedes Pedal zum Frühstück, als wäre es überhaupt kein Problem. Also geil. Du kannst da halt auch richtig. Und er hat zwei Kanäle, einmal so Fender Clean Sparkle mäßig und der zweite Kanal ist dann halt eher so wie ein Tweet oder geht dann eher so Richtung Mid-Range Heavy Marshall Richtung. So, ne? Also es müsste eigentlich echt überhaupt kein Problem mehr. Ich bin total gespannt, ich werde sofort berichten.
Ja, bitte.
Ansonsten, wir haben viel vor uns. Wollen wir direkt weitermachen mit unserem ganzen Fragensalat, Simon?
Let's do it. Ich liebe Fragensalat. So lecker.
Okay, dann würde ich dich einfach mal ranlassen. Wir machen einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben.
Ja, und zwar hat gefragt, Jan_und_für_sich fragt, nach aus dem digitalen Flirt dann doch eher eine knallharte Affäre geworden ist. Meine Frage, was ist euch überhaupt noch heilig in Hinblick auf Gier und Mucke machen?
Ja, heilig ist erstmal alles, was wir anfassen und machen. Das ist völlig klar. Und meine Anfangs-Startschwierigkeiten mit digitalen Lösungen lag ja nicht darauf, dass ich das irgendwie unheilig fände oder so, sondern einfach, weil mich die Produkte nicht überzeugt haben. Und mittlerweile gibt es ein, zwei Produkte da draußen, die mich sehr überzeugen und dementsprechend hast du natürlich vollkommen recht mit der knallharten Affäre, denn umso älter ich werde und ich finde eigentlich grundsätzlich, dass wir in einem tollen Zeitalter für Gitarristen und Gitarristinnen leben, denn es gibt überhaupt keinen Grund, sich entscheiden zu müssen. Man muss überhaupt nicht dogmatisch an irgendwelche Sachen rangehen. Man kann irgendwelche Lösungen halb digital, halb analog oder sonst was machen und ey, ich arbeite immer grundsätzlich mit dem, was am besten klingt und was sich am besten schnell mitarbeiten lässt. Bin ich ganz großer Freund von und dementsprechend knallharte Affäre. Hast du nicht ganz unrecht, aber ich bin keinstenfalls treu, weder der einen noch der anderen Seite.
Ja, dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen. Bei mir ist ja die Entwicklung eher ein bisschen andersrum, aber grundsätzlich, ja, keine Ahnung, habe ich auch trotzdem nichts gegen digitale Sachen so. Ich finde es halt, ich habe das letztens schon in der ersten FAQ-Folge angesprochen. Es gibt halt manche digitalen Sachen finde ich einfach ein bisschen uninspirierend, wenn es dann anfängt, so Smartphone-Vibes zu bekommen, was natürlich mehr und mehr der Fall ist. Ne, das ist halt
Und auch man erschlagen von Optionen ist, das ist auch immer schlecht.
Ja, genau. Und das wird natürlich auch nicht besser. Also gerade, ne, wir hatten das, glaube ich, bei Plugins zum Beispiel, ne, ich kann die Anzahl an fantastischen Gitarren-Plugins nicht mehr überblicken. Und am Ende des Tages sind die Schritte, die das jetzt macht in Sachen Innovation, auch nur noch, das sind so Mikroschritte. Die großen Schritte wurden vor einigen Jahren gemacht und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo das alles mega, mega gut ist. Und ich glaube, solange man findet, was für ein A, wie Hanno schon sagt, gut funktioniert, was sehr, sehr gut klingt und was einen auch einfach inspiriert dazu, weiter Gitarre zu spielen oder es einem einfach macht, Gitarre zu spielen, fair game.
Und wer den Mehrwert von dem Tone King Imperial Preamp zum Beispiel, einer der besten Preamps, den es überhaupt gibt, draußen zu kaufen, wer den Mehrwert dessen nicht erkennt, dass das Teil halt einfach in einem Desktop-Größe gebaut werden kann mit einem fantastischen IR-Loader und einem Interface drin. Also da musst du schon extrem dogmatisch unterwegs sein, um nicht zu erkennen, was das für Möglichkeiten bietet. Also wie gesagt, ich werde hier berichten, aber ich finde, what a time to be alive.
Auf jeden Fall. Na dann, weitermachen?
Lucky British Short Hair 47. Was ist euer Lieblingsgear für das Jahr 2025, falls ihr eins habt? Ja, Simon, bin ich mal gespannt.
Ja, ich habe drei Sachen. Ich glaube, wirklich meine absolute Spitzenposition ist die J-Mascus Squire, die ich mir mit dem Aluhals umgebaut habe dieses Jahr. Die hat nämlich auch sehr schnell dazu geführt, dass ich dann, kreativ auch den totalen Push bekommen habe, weil ich rumgesessen habe, ausnahmsweise mal mit einer Gitarre, die nicht nur einen Pickup hat, und habe dann angefangen, mit irgendwelchen Pickup-Zwischenstellungen und so weiter rumzuspielen. Warehouse voller Pedale, die dann cool klangen, und jetzt kommt morgen, für die, die es jetzt hören natürlich, letzten Freitag kommt die erste Nightmare-Single raus, wo man die Gitarre dann auch hört. Und wo, ich würde sagen, auch der Gitarrensound sich deutlich verändert hat zu den vorherigen Sachen. Also von daher, die Gitarre ist eigentlich meine Nummer 1 dieses Jahr. Nummer 2, Normal Devices Decay Cascade, hat es auch auf die Aufnahme geschafft, der EP. Es ist ein Pedal, was sozusagen Distortion in ein Reverb-Circuit rein schickt. Und das ist, also für Leute, die gerne so Shoegaze und so Sachen machen, bestimmt ziemlich cool. Ich finde, dass das Pedal einfach geil ist und so viele krasse Sounds hat. Ich habe das zweimal benutzt auf der Aufnahme, und man würde niemals erkennen, dass es das gleiche Pedal ist. Eins klingt wie ein leicht angecrunchter Chorus-Sound mit einem leichten Reverb. Das andere klingt wie eine Drone-Gitarre, die so Bitcrusher-mäßig zerbröckelt am Ende. Zu guter Letzt Triad Power Station. Ich habe es jetzt schon 1 Milliarde Mal hier im Podcast erwähnt. Muss ich jetzt mehr nicht zu sagen.
Ah ja, bei mir ist es auch, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Ich habe wirklich viel darüber geredet. Das ist Dimehead Audio, der Dimehead Player. Hat mein ganzes Rig einfach verändert, einfach weil es live so viel einfacher ist und weil es die Fly-In-Shows einfach verändert und weil es das erste digitale Produkt ist, wo du Sachen mit capturen kannst, was mich wirklich vollends überzeugt hat. Im Zuge dessen halt auch habe ich natürlich auch, um die Teile zu kontrollieren, eine neue MIDI-Leiste mir zugelegt. Irgendwas muss ich ja vor den Füßen haben, um die Kanäle und so, um die Sounds umzustalten. Und da habe ich einen Morningstar MC8. Also wenn ihr MIDI-Controller braucht, ihr braucht nicht weiter suchen. Morningstar ist die einzige Alternative, die einzige Lösung für immer und immer und immer. Es ist halt einfach so geil, dass du auf den Knopf drückst und da wird dir der Songtitel angezeigt und solche ganzen Geschichten. Es ist so derbe übersichtlich, die Teile sind super gebaut. Das Editieren funktioniert über einen Online-Editor, weil MIDI-Programmieren ist natürlich immer so ein bisschen ätzend. Der macht das quasi allein. Obergeil. Also gut investiertes Geld und dementsprechend, das sind, glaube ich, meine Lieblings-Gear-Sachen diesen Jahres, würde ich sagen. Muss ich fairerweise auch noch sagen, ich habe ja halt mit Lichtlärm-Audio auch mein eigenes Signature-Pedal, sollte jetzt auch dieser Tage rauskommen. Sehr inspirierendes Pedal, ist extrem geil geworden, Death über alles heißt es. Solltet ihr unbedingt auschecken. Und vielleicht noch eine 1970er All-Original SG Special, die ich mir gekauft habe, hier in den USA. Das ist auf jeden Fall die geilste Gitarre, die ich besitze.
Ach ja, eben. Ich erinnere mich gerade, ja. Das ist
ja, ganz genau. Alles klar. Simon, mach mal weiter.
Jo, eine Frage, die eine lokale Schüler... Achso, XKX übrigens. Straight Edge Kai. Eine Frage, die eine lokale Schülerzeitschrift wahrscheinlich nicht beschissener formulieren könnte. Ich hau sie dennoch raus. Wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, was würden Simon und Hanno aus dem Jahr 2025, Simon und Hanno aus dem Jahr 1995 mit auf den Weg geben?
Kannst du das direkt so aus dem Stegreif beantworten, Simon?
Ja, ich würde meinem 1995 10-jährigen Ich einfach Nightmare-Musik beibringen. Und dann mit 15 schon so eine Kloppi-Mucke spielen.
Ich glaube, ich würde mir grundsätzlich raten, nicht so viel Angst zu haben vor Dingen. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben zu oft Angst vor Sachen und das altert nie gut und hat sich eigentlich auch nie wirklich zum Positiven bewährt. Also, ne, also ich hätte, ich glaube, ich würde, grundsätzlich würde ich mir einfach Mut machen. Ich würde sagen so, ey, Ich wollte ja 1995 halt auch schon Musiker werden, aber das war natürlich völlig absurder Gedanke. Und ich glaube, ich würde mir sagen, so, ey, so absurd ist das gar nicht. Es dauert nur mega lange und du fällst auf jeden Fall 500 Mal dabei auf die Fresse, aber hey, er wird schon werden, altes Haus.
Ich habe eine bessere Idee. Ich würde meinem 10-jährigen Ich 1995 sagen, kipp ihm Gift in den Kaffee.
Ja, so, okay. ja, ich würde mir auf jeden Fall Mut machen und ich würde sagen, hey, bist doch eigentlich ein ganz okayer Typ, hoffentlich, so, versuch das nicht ganz zu vergeigen und, ja, also und ich glaube mehr so enjoy the ride, so ich glaube, ich hätte mir gewünscht, denn also als Mittelaltermensch, anstatt mir ständig Sorgen zu machen, mich einfach an Sachen auch zu freuen, enjoy the ride mit dem Gift im Kaffee.
Nochmal, wie alt warst du 1995?
Bin ich 13 geworden.
Ah, okay, ja. Ich war halt 10. Das ist halt das Ding. Was rät man einem, ne, was würde man seinem 10-jährigen Ich raten, was dann auch hängen bleibt? So.
Was würdest du deinem 13-jährigen Ich raten?
Boah, ich bin echt überfragt.
Ja, also, keine Ahnung.
Du hattest ja offensichtlich eine sehr klare Idee gehabt, auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, ich würde einfach sagen so, hey, lass dich nicht ablenken, mach dein Ding und hab nicht so scheiße viel Angst, das wird schon werden.
Fair enough.
Hellbilly069, wenn Delfine so schlau sein sollen, warum sterben sie dann? Ja, gute Frage, keiner von uns in diesem Podcast hat jemals behauptet, dass Delfine schlau wären und glauben wir auch beide nicht dran.
Nee, Delfine sind voll die Opfer, Alter.
Ja, richtig. Machen wir weiter.
Ja, Dead Elephant Dead. Was ist das beste Intro, was ihr live oder auf Platte gehört habt? Und eine Gitarrenfrage, habt ihr eine Meinung zu dem Detuner von EVH? Intro, Hanno.
Oh, das Beste, also ich liebe das Intro über alles von der bis zum bitteren Ende live von den Toten Hosen von 1987, das kann ich komplett mitgrölen, noch so einen richtig klassischen Ansager, das müssen wir bei Manta auch mehr haben, so Ansager, die eine Band Ansager, hast du das im Ohr, Simon?
Nee.
Ja, es ist geil, also es ist auf jeden Fall, hört euch das mal an, da kriegt man richtig gute Laune, so einpeitschermäßig, so hier sind sie aus Düsseldorf, die Toten Hosen, Applaus und es geht so mega los, ist schon auf jeden Fall geil und sehr, sehr witzig, mögt ihr alle Limonade und bla, ha, ha, ha. Das fand ich als Kind, gerade da 1995 natürlich den absoluten Oberhammer und ich erinnere mich halt immer sehr gut, weil das für mich sehr, da war ich noch deutlich jünger, an den Herzschlag von Cavaleras Sohn auf der Chaos AD am Anfang. Weißt du, bevor der erste Song ist ja Refuse. Resist, oder?
Ja.
Ganz genau. Und dann dun, 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 geht dieser ganz schnelle Säuglingsherzschlag und geht dann in diesen Drumbeat. Das ist ein bisschen corny. Hey, das ist der Herzschlag von meinem Sohn, aber trotzdem geil. Also es klingt mega irgendwie. Es passt, weil du halt, ohne zu wissen, was das ist, weißt, und das hab's dann im Interview gelesen, finde ich eigentlich cool.
Ja, mein Lieblingsintro ist, glaube ich, Vocal Test von Integrity. Das ist so ein Klassiker, weil er halt einfach nur brüllt über irgend so ein Stock-Hardcore-Riff. Wirkt halt wie ein Soundcheck.
Ich habe noch eins im Ohr. Ah, okay. A to the K von Cypress Hill. Das ist auf jeden Fall auch geil. A to the K, A to the motherfucking K. Auf jeden Fall. Cypress Hill, Black Sunday, sowieso extrem gute Platte, die wir eigentlich auch nochmal in der Kultklopper-Folge komplett machen müssen.
Du machst.
War die wichtig?
Okay, können wir hier direkt mal. Ich mache eine Integrity-Platte, du machst Cypress Hill, das wird eine Kultklopper-Folge.
Ja, okay, Deal. Knuckles gehen in die Luft rein. Genau. Machen wir so.
Ansonsten Detuner von EVH, null Meinung zu.
Null Meinung kenne ich nicht mal. Was ist das, Simon?
Der Detuner, es ist irgend so ein Gedöns hinten an einem Floyd Rose dran, womit du die tiefe Seite von E quasi auf Drop D stimmen kannst, wenn ich es richtig verstehe.
Also erstmal kommt für mich natürlich überhaupt nicht in Frage, weil Floyd Rose schon mal nur Opfer haben. So, also bin ich raus.
Eddie Van Halen zum Beispiel das Opfer.
Ja, absolutes Opfer, der kann sich mit den ganzen anderen Delfinen gehackt legen, Alter.
Hat er, ja.
Sick Semper Tyrannus 6. Alter, was denkt ihr euch eigentlich für Namen aus, Leute? Was ist aus Florian und Horst geworden? Egal. Sick Semper Tyrannus 6. Was findet ihr persönlicher geiler? Tape oder Vinyl oder vielleicht doch CDs? Also wir finden, wo wir richtig drauf stehen, sind Satzzeichen. Ganz große, also Punkte und solche Sachen. Ja, ich bin Team Tape.
Ja, bei mir Vinyl. Tapes finde ich an sich ein cooles Medium, weil es auch zulässt, dass man kreativ damit ist. Man kann cooles Packaging machen, es gibt endlose Tape-Farben und so weiter und so fort. Aber es ist das sogar irgendwie noch unpraktischer als Vinyl, denn für Vinyl gibt's ja immerhin mittlerweile auch einen Markt an Hardware. Bei Tape-Decks zum Beispiel, also die Tape-Decks, die man heute kaufen kann, leider oft ziemlicher Schrott. Ich habe mir irgendein Made-in-Japan-Tape-Deck gebraucht gekauft hier in Portland von einem Typen, der die restauriert. Dann geht es schon und ist cool, aber an sich ich bleib bei Vinyl.
Tape geil, Vinyl geil, aber ich sag dir eins, nichts löst bei mir so viel Freude und Liebe zur Sache und Musik und Nostalgie aus. Wie
Spotify.
Nee, wie eine der Jewel Case CDs von den ersten 10, 20 CDs, die man sich selber mit eigenem Geld gekauft hat. Jo. Ich musste zugeben.
Ja, wie Artefakte, die man aus so einer Kiste rauskramt, wie so aus einer Schatzkiste.
Ganz genau, also immer noch, also ich habe die ja noch, die originale Chaos AD, die ich 94 zu Weihnachten gekriegt habe. Mhm.
Fugees
CD. Ja, License to Ill, Beastie Boys, solche CDs oder die Live at Donington, AC/DC, das ist halt immer noch so, die sind so krass vergilbt und nicht weniger als 25.000 Mal oder so gespielt, I don't know. Und natürlich liebe ich Tape und Vinyl über alles, weil es halt cool ist, aber rein von was es für mich bedeutet, sind halt immer die ersten 20, 30 CDs, die du dir als 90er-Kid selber gekauft hast. Also ich glaube, das ist schon fair.
Ja, fair enough, ey. Jewel Case, da werde ich auch tatsächlich ein bisschen nostalgisch. Vielleicht nächstes Mal, wenn es ein Nightmare-Release gibt, kommt die CD vielleicht mal nicht im Digipack, sondern im Jewel Case. Was ist das Problem? Ein Jewel Case.
Ja, ich habe nur mal das Glück, dass die letzten Manta-CDs ja halt auch immer in Japan rauskommen und da kommen sie halt eigentlich immer im Jewel Case und da habe ich dann immer ein paar von, die sind eh geil, weil dann halt da so ein Einleger drin ist der und dann halt selbst das Wort Manta, Obi-Strip ganz genau auf Japanisch und die ganzen Songtitel alle auf Japanisch, das ist schon sehr geil. Mhm,
das ist fett, ja, auf jeden Fall.
Mach mal weiter. John von Froster will was.
Hanno, Simon. Wie läuft der Entwicklungsprozess eurer Signature Pedals ab? Habt ihr konkrete Ideen für die Schaltung oder beschreibt ihr euren Partnern einen gewünschten Sound?
Ja, eigentlich Letzteres. Ich lieg mit meiner Frau im Bett und laber die so jahrelang voll, wie ich mir das vorstelle.
Bis Daniel dir ein Pedal baut.
Genau, und dann ruft die bei Daniel an in Berlin und sagt so, Alter, kannst du dem Spasti mal jetzt endlich irgendwie den Korken aus dem Arsch ziehen, damit wir wirklich mal jetzt, damit er aufhört, mich da voll zu labern. So. Also so spreche ich mit meiner Partnerin darüber. Und aber tatsächlich ist es so, ich glaube genau wie Simon eine sehr, sehr klare Vorstellung gehabt, was man will und Daniel hat das dann gebaut.
Ja, auf jeden Fall. Bei mir, ich bin so ein bisschen zufällig drüber gestolpert, weil ich drei existierende Pedale von Daniel kombiniert habe und da so einen mega geilen Sound rausgedreht habe, dass ich dann zu ihm gesagt habe, so Alter, das wäre doch eigentlich eine geile Basis, um ein Pedal draus zu entwickeln. Und dann haben wir quasi ein Preset aus dem ersten Pedal, habe ich zusammengedreht und von da aus haben wir dann den restlichen Circuit weiterentwickelt.
Bei mir musste er tatsächlich von Scratch anfangen, weil den Sound, den ich wollte, also er macht natürlich super Pedale, aber den hatte er jetzt nicht direkt im Lager schon. Dementsprechend hat das auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, es hat tatsächlich auch spürbar länger gedauert, bis wir das zusammen hatten. Also es ging bei deinem Pedal deutlich schneller, weil du halt genau wusstest, was du willst und die Sounds hatte er ja schon auch entwickelt irgendwie und dementsprechend. Aber jetzt ist es fertig, ist auf jeden Fall geiler geworden. Aber genauso wird das. Also Simon und ich wissen ja immer sehr genau, was wir wollen und dementsprechend würde ich behaupten, ist die Zusammenarbeit mit Leuten, die wissen, was sie wollen, auch immer leichter als so Leute, die sagen, ich hätte gern ein Signature-Pedal, weiß aber nicht, was ich will. Weiter geht's. Maurizio Guolo. Ciao Hanno, ciao Maurizio. In der vorletzten Folge hast du von deinem Mic-Vorverstärker, den API-Nachbau, gesprochen, den du immer benutzt. Fragezeichen. Welches Modell war das genau? Ist der wirklich so Bombe? All best, Maurizio. Das ist der Warm Audio WA412. Ist ein Vierer API-Nachbau, genau wie ich schon gesagt habe und du gefragt hast. Ja, kostet, glaube ich, was weiß ich, 1200 Euro oder so. Ist eine Ami-Firma, Warm Audio. Wirst du wahrscheinlich kennen, Simon. Machen erschwingliche Nachbauten, sowohl von Neve als auch von API. Ich bin persönlich ja extrem großer API-Freund, gerade wenn es um Gitarrenaufnahmen geht, weil die halt sehr midrangey sind und extrem Ja, die knallen halt. API ist immer alles, was irgendwie schön perkussiv sein soll. Und Neve mache ich halt gerne für den Bass und solche Sachen, aber auch für meine Stimme, insbesondere durch so ein Quake-Mic wie so ein SM57, durch ein API oder eben besagten Warm Audio, den wirklich ins Rote fahren, das schon richtig geil. Du kriegst halt eine extrem schöne Midrange daraus. Also für Gitarrenaufnahmen gibt's für mich nichts Besseres, außer natürlich Original-APIs, die dann halt, glaube ich, das drei- oder vierfache kosten, so ein Vierer-Strip. Den von euch da draußen, inklusive mir, den Unterschied, by the way, niemals hören würdet.
Sicherheit nicht. Tropicali, würde ich mal sagen, spricht man das aus. Mal ein
Tropicali.
Tropicali, wo wir schon beim Italienischen sind, ja. Mal eine Gear of the Drums Folge oder Frage. Was habt ihr für Erfahrungen? Lieblingsequipment, Do's and Don'ts? Ja, in Sachen Drums kann ich gar nicht mitreden, um ehrlich zu sein. Außer, dass ich Pauls Tama Bubinga, Star Classic Bubinga Set, so.
Pauls Bubinga,
wer kennt ihn nicht? Ich mag Pauls Bubinga einfach echt gerne. Ja. Seine Bubinga, die geht mir einfach gut rein.
Ja, und umgekehrt.
Rein und raus, ja. Nee, ja. Tama Star Classic Bubinga Set von Paul, das war immer für mich so ein Drumset, was schön anzuschauen ist. Und ich weiß von Paul, dass es die wohl auch so gar nicht mehr gibt. Die werden nicht mehr, ich glaube, einfach weil aus dem Holz nichts mehr massenproduziert wird.
Ja, Erinsch ist ja Yamaha-Endorser und da ist was ganz Verrücktes passiert. Jetzt nach 10 Jahren schwarzem Schlagzeug hat er jetzt ein weißes.
Irre.
Und das haben wir jetzt auch auf dieser Tour zum ersten Mal gespielt und ich finde, es sieht geil aus, klingt auch geil, knallt. Die Toms sind ein bisschen kleiner geworden, weil sie halt echt ein bisschen mehr knallen. Und mein persönliches Lieblingsschlagzeug sind so alte 60er-Jahre Ludwig-Kits. Damit haben wir auch die aktuelle Platte eingespielt. 20er Kickdrum, 12er Ragtom, 16er Floortom und eine 5 Zoll Snare Drum und ist der beste Drum Sound, den wir je hatten, würde ich behaupten.
Piccolo Snare ist
so weit geht's nicht, aber also richtig, nee. Richtig krass. Also wirklich so wie in den Bud Spencer Filmen, wenn du von Bud persönlich eine richtige Ohrfeige gesammelt kriegst. So klingt die.
Nice.
Mega.
Ja.
Teasler 0815, Top 3 Shows, die ihr live gesehen habt. Simon, bitte.
Ich sag lieber meine 3 Top-Live-Shows des Jahres. Und zwar Nummer 1 Kowloon Walled City, alle in Portland übrigens, Kowloon Walled City, Nummer 2 Holy Fawn, Nummer 3 Krellis. Ich sag zu Kowloon Walled City, was einfach unfassbar mega gut klingende Live-Band. Ich bin großer Fan von denen und was mir auf der Band, von denen gibt's auch viele Live-Sessions aus YouTube, die alle fantastisch klingen. Und ich dachte immer, das liegt daran, dass deren Gitarrist/Sänger auch Mixing-Engineer ist. Und gucke dann immer in die Credits von diesen Live-Sessions auf YouTube, weil die alle so gut klingen und wie Band auf Platte quasi. Und dann sind die doch immer auch von anderen Leuten gemischt. Ich glaube, die Band ist einfach so dialed, die klangen halt auch live genauso. Die wissen einfach auch, wie sie ihre Backline im Griff haben und klingen deswegen fantastisch. Ultra heavy, war geil. Und zu Krellis würde ich sagen, die habe ich auch mit Blood Incantation gesehen. Und
okay.
Hat sehr gut gepasst zusammen. Und Krellis haben ein extrem experimentelles Set auch gespielt mit sehr viel Synthesizer und so, was eigentlich bei der Band nicht immer mein so Lieblingsmaterial ist, aber es ist live so geil gewesen, dass ich mir damit dann auch so richtig die Platten nochmal schön gehört habe, wo die auch viel Synthesizer benutzen. Also ja, mega, mega gut gewesen.
Top 3 Shows bei mir, also mein erstes Konzert aller Zeiten war 15.04.1994, die Toten Hosen in der Bremer Stadthalle, war als Kind, ich war gerade 12 geworden, einfach der nackte Wahnsinn. Da waren die Hosen auch wirklich noch wild, das war wirklich, wirklich gut. Reich und Sexy Tour war das, glaube ich, war geil. Mighty Mighty Bostons, Ska-Band, Alter, sollten mich verfolgen, war die Vorband, das war natürlich, fand ich damals schon so dermaßen scheiße, es war so, Alter, hoffentlich geht das gleich besser weiter, egal. 2015 oder 14 habe ich Tom Petty gesehen in Hamburg, wie die Arena jetzt gerade heißt, weiß ich nicht, also in dem großen Laden da, war sehr, 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 sehr stark.
Hafenklang.
Muss man sagen. Ja, im Hafen habe ich habe Tom Petty noch im Hafenklang gesehen. Das war mega. Und für die dritte Show möchte ich sagen, eigentlich alles, was ich so ab meinem 14. Lebensjahr aufwärts im Bremer Wehrschloss, ein Freizieh, was es heute gar nicht mehr gibt, gesehen habe. Denn das war meine erste Konfrontation mit wirklich so Underground-Musik. Und es war mir völlig egal, welche Band da spielt. Ich bin da jedes Wochenende hin, habe da die PA mit aufgebaut, damit wir die Shows umsonst angucken können. Und wir haben da schon als Kinder oder sehr, sehr junge Jugendliche wirklich kranke Sachen gesehen. Also, boah, ich glaube, als ich das erste Mal Steak Knife gesehen habe, aus Karlsruhe kommen die, glaube ich, ne, also eine meiner Lieblings-Punk-Bands aus Deutschland überhaupt, das hat mich schon ultra umgehauen. Auch Terrorgruppe 96 da gesehen. War schon, also überhaupt der Zugang zu so Underground-Mucke jenseits von der Stadthalle oder so, war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Machen wir weiter. Murphy Neal. Ich glaube, du bist wieder dran. Ich mache jetzt trotzdem, ich habe schon angefangen, mach weiter. Murphy Neal, gibt es eine Humbucker im Single-Call-Format, den ihr empfehlen könnt? Einen Humbucker. Überhaupt nicht mein Ding. Ich kenne nur dieses Hot Rail oder Dito. Hot Red oder sonst was von Seymour Duncan. Ich bin, also es klingt jetzt doof, aber wenn du Humbucker willst, kauf dir halt einfach keine Strat. So, oder kauf dir eine Powerstrat mit Humbuckern drin, aber so dieses ganze Umrüsten und so, ich bin da überhaupt nicht gegen, aber ich war halt einfach noch nie in der Situation.
Ja, Dito, ich bin, ich kenne auch nur die Duncan Hot Rails, ich habe gehört von Leuten, dass die cool sind, ich habe sie selbst nie...
Aber sind sie cooler als ein richtiger Humbucker? Höchstwahrscheinlich nein.
Ja, genau, ich würde mir wahrscheinlich auch keine Gitarre kaufen mit einem Single Coil an der Bridge, um dann einen so einen Mini-Stacked Humbucker da reinzupacken. Also dann kommt auch ein Single-Coil rein und fertig. Ja, von daher weiter.
Würde mir, wenn er vielleicht die Mühe machen, wenn du schon bereit bist, so eine Gitarre so zu misshandeln, dass ich da mir ein Humbucker Loch reinfräse oder fräsen lasse. Das ist wirklich nicht ein Mega-Aufriss. Mhm. Genau, ein neues Pickguard drauf und fertig.
Jo, dann geht's weiter mit Patrick 666 Star. Woran verdient ihr als Künstler am meisten / besten? CDs kaufen, MP3 kaufen bei Bandcamp oder woanders? CDs bei einer Show erwerben oder doch was ganz anderes? Dass Streaming nicht der Hit ist, sollte ja mittlerweile jedem klar sein. Aber was macht man als Fan am besten für euch, wenn man seine Musikbibliothek unabhängig vom Medium erweitern will?
Ja, das kommt halt natürlich total drauf an, ob man seine Tonträger teuer von einem Label kaufen muss selber, um sie dann für eine relativ geringe Marge weiterzuverkaufen auf Tour. Da ist die Gewinnmarge nicht so riesig. Wenn wir jetzt aber selber Sachen rausbringen, wo die Rechte bei uns liegen, zum Beispiel bei der ersten Platte, bei der Coverplatte oder sowas, dann ist natürlich ein physisches Produkt immer cool, wenn das gekauft wird. A, weil wir wissen, ihr habt ein physisches Produkt zu Hause, was immer zu begrüßen ist. Genauso aber irgendwie bei Bandcamp, wenn ihr euch da eine ganze Platte für $9 oder so runterladet und das ist eine Platte, wo wir die Rechte dran haben, dann ist das natürlich auch cooles Geld, ganz ohne Frage. Vielleicht sogar von der Gewinnmarge noch besser, ne? Weil MP3s kosten jetzt nicht so richtig viel. Streaming sehen wir natürlich überhaupt nichts von. Das ist aber auch einfach so dermaßen lächerlich. Du brauchst so, also wenn du 1 Million Plays im Monat hast, dann machst du so zwischen $3,000 and $4,000, die generiert werden, die dann erstmal ans Label, vielleicht noch an Digitalvertrieb gehen und so weiter. Also selbst bei 1 Million Plays, wenn du einen normalen Plattenvertrag hast, kommen da ein paar $100 dann an, irgendwie am Ende des Tages. Und 1 Million Plays im Monat, also 1 Million Hörer oder so, muss man auch erstmal haben. Dementsprechend ist Streaming für uns völlig irrelevant. Also ab und über das moralische Dilemma von insbesondere Spotify brauchen wir hier, glaube ich, nicht mehr zu reden. Das brauchen wir echt keinem mehr erklären.
Ja, das ist richtig. Ich habe tatsächlich mir auch notiert, du hast es schon kurz angeschnitten, digital, wenn man die Rechte hat, also so Bandcamp-Sales zum Beispiel.
Ist gutes Geld.
Ja, die Kosten, das kostet einen natürlich gar nichts, ne, das zu machen.
Es kostete eine Menge, eine Platte aufzunehmen, Zeit.
Gut, aber das Format, ich meine, es geht ja nun wirklich darum.
Ja, nee, du hast natürlich vollkommen recht. Ich möchte nur wichtig, dass alle Leute sensibilisiert sind, dass auch wenn Musik runterladbar ist, die trotzdem mal von jemandem geschrieben und unter Umständen für viel Geld aufgenommen wurde.
Ja, das natürlich, auf jeden Fall, klar. Aber ja, das als Format für uns als Band, die alles DIY macht oder gemacht hat jetzt in letzter Zeit, lohnt sich eigentlich alles irgendwie. Aber ja, digital, wir machen unsere digitalen Sachen immer für Name Your Price auf Bandcamp und das hat so einen interessanten Effekt. Es gibt halt Leute, die bezahlen dann halt knallhart für ein Album nur $1. Es gibt aber auch Leute, die bezahlen dann freiwillig $50, einfach weil sie der Band was Gutes tun wollen. Und so hält sich das die Waage. Also wir haben auch tatsächlich mit Digitalverkäufen auf Bandcamp ordentlich Kohle gemacht, also würde ich jetzt wirklich einfach so sagen. Und teilweise rechnet sich das dann fast auf gegen die Plattenverkäufe, wo du sehr viel für die, wenn du das selber rausbringst und selber pressen lässt, bezahlst du natürlich für die Produktion des Vinyls auch viel Geld. Und wenn dann du nachher den Breakdown machst sozusagen und siehst, wie viel ist jetzt eigentlich an Profit an deiner Vinylpressung hängen geblieben versus was ist an dem Digital-Release hängen geblieben, wo du keine Kosten hattest. Manchmal wiegt sich das so ein bisschen auf. Von daher, ich kann nur sagen, für uns lohnt sich jedes Format, egal, egal was. Kauft einfach alles.
Genau, Streaming lohnt sich, es sei denn, du bist Madonna für keinen.
Dazu muss ich noch was sagen. Es ging tatsächlich bei uns, ich höre das auch immer wieder, dass du 1 Million Streams brauchst oder so, um so und so viel Geld zu verdienen. Also wir hatten von der letzten Platte im ersten Release ja irgendwie auch nur so 300.000 bis 400.000 Streams und haben trotzdem irgendwie auch mehrere tausend Dollar im Streaming gemacht.
Ja, ja, ich rede, genau, ich glaube, diese paar tausend Dollar, die beziehen sich auf Monat. Das ist die monatliche Einkünfte. Wenn du so 1 Million Streams pro Monat hast, dann kriegst du so zwischen 3 und 4 Riesen daraus.
Mhm. So. Gut, ich will nur sagen, wir hatten keine 1 Million Streams und haben trotzdem.
Ja, und wahrscheinlich auch, aber auch nicht 300, 400.000 jeden Monat ein Jahr lang.
Nee, so. Ich will nur meinen, also mit dieser Summe 300 bis 400.000 Streams haben wir trotzdem, würde ich sagen, auch irgendwie 3.000 bis 4.000 Dollar verdient. Also es hat keine 1 Million gebaut. Es ist nicht
viel. Nein, fair enough.
Also ich will nur sagen.
So, es ist trotzdem so, natürlich, ihr seid die Ausnahme. Die meisten Künstler, Künstlerinnen, die vertreten sind auf Streaming-Plattformen, sind da verwaltet von größeren Labels und solchen ganzen Sachen. Und der Löwenanteil geht natürlich an die. Und das ist halt auch immer echt schwierig, ne? Das muss man sagen. Klar, Labels müssen dafür bezahlt werden, dass sie die ganze Promo-Arbeit machen, die ganze Logistik und solche ganzen Geschichten. Aber der Digital-Split bei Labels, den finde ich oft echt höchstgradig fragwürdig, wenn man bedenkt, dass das, wie du schon richtig erkannt hast, ein Produkt aus Nullen und Einsen ist, was keinerlei Herstellungskosten hat. Das ist ein anderes Thema. Reden wir weiter über das Triptychon Signature Pedal. Fabs-Lel. Habt ihr schon das neue Triptychon Signature Pedal ausgecheckt? Ja, Simon, hast du.
Ja, mir hat das jemand bei Instagram, hat mich darauf überhaupt aufmerksam gemacht. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht Fabs Lel war. Und dann habe ich es auch gleich bestellt. Seitdem warte ich auf dieses Pedal. Ich habe den Typen, der die baut, auch schon mal angeschrieben und gefragt, ja, wie sieht's eigentlich aus? Shippt es auch irgendwann mal? Und die Antwort war, ja, wahrscheinlich diesen Monat noch. Der Monat ist quasi zu Ende. Ich schätze mal, es handelt sich um eine überarbeitete One-Man-Show bei Jessup Pedals. Irgendwann kommt das Pedal dann vielleicht auch mal, aber noch warte ich.
Dann kannst du ja berichten. Ich habe nur darüber gelesen, es ist, glaube ich, irgendwie so ein 808 Tube Screamer auf Steroids irgendwie, ne? Also das ist ja eigentlich der Triptychon-Sound, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, der Triptychon-Sound besteht auch darin, dass Tom Warrior bei seinen Gitarren den Tone-Knob immer runter, ganz runterdreht, aber dafür die Presence an seinem Amp ganz doll aufreißt.
Interessant, wusste ich nicht.
Ja, das ist Teil des, das ist, was diesen sehr, diesen fast Cocked Wah-mäßigen Midrange Distortion Sound so ein bisschen auch ausmacht bei Triptychon und sag schon, Celtic Frost. Nächste Frage, ja. Manta_Bastard27 fragt, bestimmt nicht mich. Okay, zwei Fragen. In welchem Stadtteil hat Hanno gewohnt, als er in Hamburg gelebt hat? Und kommt eine Fortsetzung von Grunge Town Hooligans 2 oder soll ich es beantworten?
Kannst du gerne versuchen, aber ich glaube, du kennst beide Antworten nicht. In welchem Stadtteil hat Hanno gewohnt? Am Anfang hat er in seiner ersten WG hat er im Roten Baum gewohnt mit 3 Ärztinnen zusammen. Das war total super. Dann haben wir gesagt, ey, wollen wir uns alle besser kennenlernen, lass doch mal eine Party machen. Und dann haben wir da einmal eine Party gefeiert und da sind dann jede Menge von meinen kaputten Freunden einmarschiert. Und das war dann schon echt filmreif. Also die Party hörte wirklich damit auf, dass jemand seine Unterwäsche in der Küche frittiert hat. Der stand da nackt in der Küche einer von meinen Kumpels oder eher ein Kumpel von einem Kumpel von einem Kumpel und hat seine Unterwäsche frittiert. Das war auf jeden Fall eine ziemlich wilde Party. Und dann habe ich in Altona gelebt in der Essmachstraße. Das war auch eine kleine Wohnung da, Altona Altstadt. Und dann habe ich direkt auf dem Kiez gewohnt, direkt hinter, wie hieß das, Prinzenbar, direkt hinterm Docks, da ist das, glaube ich, hier in der Kastanienallee. Da habe ich auch sehr, sehr gerne gewohnt. Das war richtig wild. Da gab es diese legendäre Kiez-Tanke. Kennst du noch, wo es die ganzen Dokus drüber da gab? Die wirst du kennen, Simon, oder?
Na, wie, mit Sicherheit.
Die Tankstelle auf der Reeperbahn. Das war auf jeden Fall mein Nummer ein Einkaufsspot.
Natürlich,
so, da habe ich immer eingekauft. Direkt daneben habe ich gewohnt. Und dann, bevor ich in die USA gegangen bin, hatte ich meine allerschönste oder coolste Wohnung ever. Das war auch durch einen absoluten Glücksgriff. Da bin ich als Untermieter von Christoph Schreuf, Rest in Peace von Kolossale Jugend, geile Hamburger Band, weil der nach Berlin gegangen ist, eingezogen. Und das war in der Neustadt. Für mich der schönste Teil von Hamburg. Und ja, das war halt auch am Ende der Reeperbahn direkt, wenn man so will, aber halt voll ruhig, voll entspannt und ja, war wirklich, wirklich eine schöne Zeit. Hamburg eh geil, meine Perle. Ich vermisse Hamburg extrem oft und viel und doll. Große, große Liebe. Und kommt eine Fortsetzung von Grunge Town Hooligans 2? Who knows? Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Vielleicht, vielleicht nicht. Wer weiß das schon.
Nancy Teil 1.
Das wäre mal was ganz Verrücktes.
Ja.
Laugenhannes, das ist mal ein solider Name.
Endlich.
Ich bin's, euer Laugenhannes. Ja. Ende des Jahres steht an. Was sind eure Platten des Jahres? Quer durch alle Genres, nicht rein auf Metal beschränkt. Ja, Simon, kannst du für mich direkt mitbeantworten, denn ich habe keine.
Ja, meine Nummer 1 Platte des Jahres, glaube ich, ist fast die neue Katharsis-Platte, Hope Against Hope. Die kam aus dem Nichts, aus der Versenkung, und haben eine Platte rausgebracht, die mich total umgehauen hat. Alles sehr, sehr episch. Irgendwie natürlich so alles so ein bisschen auf dieser crustigen D-Beat Hardcore Basis, aber dafür mit so einem, mit, ja, wie gesagt, mit so einem metrischen epischen Metal Vibe. So, Sprache. Mega fett, kann ich nur empfehlen. Zweite, vielleicht die neue Primitive Man Platte, Observance. Auch sehr gut fand ich die Chatpile und Hayden Pagado Platte. Es ist eine Kollaborationsplatte, In the Earth Again. Die ist sehr ungewöhnlich. Und auch keine Metal-Platte. Und auch Chatpile sind ja grundsätzlich auch eine ziemliche Heavy-Band, sehr sperrig, sehr noisy irgendwie so. Aber auf der Platte werden auch viele so, ich sag mal, melancholische Töne angeschlagen und die Musik ist sehr zurückgenommen, dank eben Hayden Pagado, und finde ich sehr gut. Und dann noch zu guter Letzt Nummer 4, King Joseph, Spire of Fear, ist ein Typ hier.
King Joseph ist auch ein Freund von Laugenhannes.
Das muss so sein, ja. King Joseph ist hier aus Portland und macht eine Mischung aus, ich sag mal, modernem, sehr aggressiven Hardcore und Industrial. Und das klingt jetzt vielleicht nicht wie ein total sinnvoller Crossover, ist aber so unverschämt gut umgesetzt. Gemixt von Kurt Ballou, die Platte. Feiere ich extrem ab, und auch er macht alles DIY, hat sein eigenes Label, Bleak House und so, alles ästhetisch voll ausgecheckt, also einfach jemand, der so seinen komplett eigenen Film fährt und das so geil macht, dass es so ein bisschen undeniable ist. Imponiert mir immer sehr, wenn junge Leute sowas machen.
Mir fällt gerade ein, ich habe im Sommer diesen Jahres in Bremen auf der Straße eine Platte gefunden von Klaus Hoffmann, beziehungsweise zwei. Ich war mit Wayne spazieren, Grüße gehen raus, und wir haben beide dieselbe Platte in die Hand also es waren zwei Exemplare, mehr oder weniger neu, von der Platte von Klaus Hoffmann, die Veränderungen heißt, von 1980 oder 82 oder so. Die Platte hat mir dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht. Das war ein Zufallsfund auf der Straße, wirklich im Müll gefunden. Zwei Stück, eine für ihn, eine für mich, und seitdem hören wir diese Platte rauf und runter.
Nice. Okay. Alekovic.
Nicht schlecht.
So würde ich das jetzt aussprechen.
Ja, genau, gibt's gar keine zwei Meinungen.
Wunderschön. Könnt ihr vielleicht in kleinem Umfang Tipps und Ratschläge für aufstrebende Bands geben, vor allem in Bezug aus Live? Was kann oder was darf schief gehen und was ist euch alles live schon passiert? Herzlichen Dank.
Na gut, es kann alles schief gehen, ja. Darf alles schief gehen, mhm. Und er wird auch irgendwann mal alles schief gehen. Das ist die Story. Also aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. So ist es halt. Ne? Das Wichtigste, was ich immer jungen Bands sage, so ey, verbringt nicht zu viel Zeit im Proberaum und wartet darauf, perfekt zu werden, sondern eure Ecken und Kanten, die sind wichtig und das, was euch nachher live ausmacht, ist das, nämlich genau das, live spielen. Geht so schnell wie möglich auf die Bühne. Immer. Also im schlimmsten Fall ist halt nicht so mega geil, aber du kennst es, ist ein absolutes Klischee, aber es stimmt, das, was du bei einem Konzert über dich und deine Musik und deine Band lernst, ist mehr als in 25 Proben. Und dementsprechend, Alter, lass krachen, was soll schon passieren? Jetzt, also, dass die Leute es nicht geil finden, ist das Allerschlimmste, was passiert. Ja, oder reißt dir eine Seite oder der Amp raucht ab oder ne, also nichts von dem ist ja wirklich, wirklich wichtig. Aber was wichtig ist, dass man sich selbstbewusst präsentiert, würde ich behaupten, und auf die Bühne geht und halt auch als Band Risiken eingeht. Zum Beispiel sich verletzbar machen oder indem man sich einfach zeigt und auf die Bühne geht. Was ja schon mal krass genug ist, ne? Also für Simon und ich, wir beide sagen das ja immer mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Oh, Konzert hier, Konzert da. Es gibt halt auch einfach Leute, Alter, die würden sich lieber einen Finger abschneiden, bevor sie sich auf eine Bühne stellen. So, ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Also dementsprechend hat schon mal grundsätzlich immer jeder meinen Respekt, der auf die Bühne geht.
Ja, ich beantworte einfach mal, was ist euch alles schon live passiert? Also ehrlich gesagt noch nichts total Krasses. Ich sag mal so, einmal bin ich auf der Bühne so ein bisschen über meine eigenen Beine gestolpert und hab mich hingelegt. So, das war auf jeden Fall so ein bisschen peinlich.
Wann war das?
2007. Also noch
Ach so,
sehr, sehr früh. Das war damals, als unser neuer Sänger bei War From A Heartless Mouth, Nico, eingestiegen ist. Das ist auch so eine geile Räuberpistole, wie der überhaupt eingestiegen ist. Der
hat hier ein Bein gestellt.
Nee, der hat mir kein Bein gestellt. Aber der ist, den haben wir gefragt, ob er einsteigen will. Wir hatten schon eine Tour gebucht mit der Band, in der er zu der Zeit auch gesungen hat, nämlich The Ocean. Und wir sind aber nur die Hälfte der Tour mitgefahren, weil die auf der ersten Hälfte der Tour einen anderen Sänger hatten. Das heißt, wir haben mit Nico, glaube ich, nur ein-, zweimal proben können oder gar nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Und Nico hat die Songs von CD gelernt und dann sind wir in der Schweiz aufgekreuzt mit Nico, unserem neuen Sänger, der schon auf der Tour war. Und der hat sich dann einfach auf die Bühne gestellt und die Songs mitgesungen. Und auf dieser Show bin ich über meine eigenen Schuhe gestolpert und hat mich lang gemacht. Ansonsten Saiten reißen, Gitarrenstraps reißen, solche Sachen passieren halt allen. Keine Ahnung, Alter, ist aber alles auch nicht der Rede wert.
Ich habe mich aber auch schon mal ab vor Bühne abgelegt. Das passiert halt einfach so, ne? Du legst dich auch mal mit dem Fahrrad aufs Maul. Wenn du viel Fahrrad fährst, dann legst du dich mal hin. Wenn du viel auf der Bühne bist, legst du dich mal hin. Mhm. So, das passiert einfach. Ich glaube, sowas nimmt einem auch nie jemand übel. So, weißt du, so, also ich bin froh, wenn ich eine Band sehe und die bewegen sich so viel, dass zumindest die Gefahr besteht, dass man sich auch mal lang macht. So, weißt du, dann steht man wieder auf und macht weiter. Nichts ist schlimmer als eine Band, die ganze Zeit einfach nur so rumsteht und auf safe spielt. Also, man muss sich auch gehen lassen können. Lass dich gehen. Und ja, also ich kann mich erinnern, einmal habe ich mich, das war ziemlich cool, da hatte ich noch mein Riesen-Pedalboard und da hatte ich so ein Expression-Pedal und das habe ich so Wawa-mäßig halt so total geritten und bin völlig ausgeflippt und wollte mich dann so geil nach hinten schmeißen in der Heels-Down-Position und habe mich dann aber so nach hinten geschmissen, dass ich wirklich komplett umgefallen bin und so eine Rückwärtsrolle gemacht habe und so komplett von der Bühne hinter den Vorhang gerollt bin und dann wieder so zurückgekrochen kam. Aber selbst das im Eifer des Gefechts sieht im Zweifel geil aus oder zumindest irgendwie unterhaltsam. So, weißt du? Das ist also, macht euch nicht so viel Sorgen.
Genau. Na dann, lies mal auch direkt die nächste Frage vor.
Reddit13. Hi, wie seht, heißt das wahrscheinlich, Hi, wie seht ihr denn die Sache mit KI, vor allem in der Musik? Alter Leute, Satzzeichen, bitte. In Spotify taucht immer mehr Musik auf, die ohne Menschen passiert. Die Platzierung in den Country-Charts macht mir da schon Sorgen. Ja, wir haben da mal eine Folge zu gemacht, KI. Hört euch die ganze Folge mal rein, die ist immer noch sehr gut geworden, finde ich, oder ist gut gealtert. Ist bestimmt jetzt auch schon ein Jahr oder zwei alt. Ich finde das alles total krank. Ich viel mehr Sorgen als KI in der Musik macht mir KI einfach im normalen Umgang, wenn man irgendwie Social Media aufmacht und man kann die Videos kaum noch unterscheiden. Also ich glaube, da kommt noch richtig, richtig viel richtig kranke Scheiße auf uns zu. Und in Musik ist das natürlich nicht anders. Es ist halt einfach schade. Das, was wirklich schade daran ist, ist nicht, dass es das gibt, sondern dass wir in den Country-Musik-Charts Leute das einfach hinnehmen und akzeptieren. Das macht mir Sorgen, weil das sagt nichts über die Leute, die irgendwie KI-Musik zu Hause am Rechner zimmern aus, sondern das sagt über die völlig kaputten, seelenlosen Menschen aus, die bereit sind, sich sowas anzuhören und überhaupt keinen Wert für Musik erkennen. Das macht mir Sorgen.
Ja, die Country-Charts machen mir überhaupt keine Sorgen, muss ich dazu sagen. Ob da, also KI und Country verdient sich wirklich wie...
Oh, ich bin großer Country-Fan, also sag das
ja nicht, Simon. Wir sprechen ja aber hier nicht von, wie soll ich sagen...
Doch.
Du, ne? Also es gibt ja so einen und solchen Country auch, muss man dazu sagen, aber wir wissen ja auch...
Kinder-Country.
Kinder-Country ist mein Lieblings-Country, ja. ist mein Lieblingsgenre. Ist mein Lieblingsgenre, Kinder-Country, ja.
Bin nach Kinder-Country gezogen, frag nicht, warum.
Ich mache jetzt in Kinder-Country.
Ja, oh. Mach es, Simon.
Ja, nee, also ja. Ich, keine Ahnung, ich finde Country-Charts, ob die Musik von, also gerade in den USA, ob die Musik von KI oder Menschen gemacht wird, ist in den aktuellen amerikanischen Country-Charts also wirklich gehupft wie gesprungen, weil das beides so hirntote Scheiße ist wie, ja, ich...
Pop-Country nennt man es auch. Das ist wirklich fürchterliche Musik.
Also da kann, also, das kann, weißt du was, solche Genre können auch in Zukunft gerne mit KI gemacht werden. Ich finde es auch alles beschissen und dumm und scheiße. Ich denke mir aber auch gleichzeitig immer so, ja, okay, unsere Welt mag schrumpfen, aber vielleicht brennen die Leute dann auch mal wieder für was. Gerade in unserer härteren Mucke, glaube ich, haben die Leute tendenziell weniger Bock. Es gibt natürlich auch, habe ich auch schon Videos zugesehen, jetzt schon so KI-Metalcore, der auch richtig viele Plays hat auf Spotify und so weiter und so fort. Aber auch Metalcore, das ist wie Pop-Country so, Alter. Sorry, wenn ihr, ja, wenn...
Ich hasse Metalcore mehr als Pop-Country.
Ja, das, ich kann das nicht wirklich, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber ja, vielleicht. Das ist das gleiche Niveau für mich. Also wir sprechen natürlich von so super modernem Metalcore. Das ist ja auch alles so Buttrock-Scheiße mit Breakdowns, Alter. Weißt du was? Dann macht's halt mit KI, ihr verfickten Loser, Alter.
Ja, so hat er sich richtig in Rage geredet, der Simon. Aber ja, also grundsätzlich macht mir das Sorgen, aber jetzt nicht nur in Bezug auf Musik, sondern in Bezug auf unser aller Leben. Es macht mir wirklich Sorgen und ich kann nicht verstehen, warum Leute da so mega entspannt umgehen mit der ganzen Sache. Mich macht das total fertig. Für mich also wirklich so Endzeit-Szenarien im Kopf. Und also jetzt zu sagen, so ja, KI, also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, ist so wie 2003 zu sagen, wir glauben nicht, dass die MP3 sich auf dem Musikmarkt durchsetzen wird. Also das Kind ist schon im Brunnen ersoffen. So, weißt du, es ist schon viel zu fucking spät, Alter. So, und ich, also es wird, werden noch Sachen passieren, da werden euch die Ohren schlackern. Leider nicht wegen schlechter Musik.
Es sind ja auch schon gewisse Vorkommnisse, gibt's schon, wo KI... zum Beispiel das FBI kontaktiert hat mit irgendwelchen Falschaussagen, weil es irgendwie deaktiviert werden sollte von irgendein KI-Modell und solche Sachen. Also die fangen halt auch schon an, ich sag mal so eine, wie soll ich sagen, selbstgesteuert gewisse Dinge zu tun, die sich gegen, naja, wie soll ich sagen, die ihre eigenen Schöpfer richten. Ne? Also das ist, ja, das Fass ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich keinen Boden und wir sind noch längst nicht mal in der Nähe des Bodens.
Und das alles in einer Welt, wo die sowieso, wo die Wahrheit sowieso nicht mehr, also ne, keine Rolle spielt. Also ne, das liegt ja auch nicht zuletzt an Social Media und so weiter und hast du nicht gesehen, aber also das, was ist Wahrheit? So, ne, die Grenzen verschwimmen und die werden ja auch, also ne, zum Beispiel, man sieht es ja auch, wir leben in einem Land mit einem Präsidenten, wo das völlig egal ist, was die Wahrheit ist. Da werden halt einfach Sachen behauptet und die Leute nehmen es einfach an. Und das ist ja im Prinzip, vom Prinzip mit KI relativ ähnlich. So, ja, es ist doch gar nicht wichtig, ob das wirklich richtige Musik ist oder ob das jemand gemacht hat oder sonst was, sondern ist doch egal. So, ne? Also ich glaube, das Hauptproblem sind wie immer die Leute, die sich das gefallen lassen, egal worum es geht.
Joey Pickard, welcher Speaker ist euer Go-To für klassischen RTM-Sound und welcher ist für euch das ist für euch absolute Grütze? PS, habt ihr schon mal den Electro Voice 12L gespielt? Ich war sehr underwhelmed von dem, aber bin gespannt, ob ihr den mal in den Griffeln hattet. Keine Ahnung, was RTM-Sound ist, um ehrlich zu sein.
Ich leider auch nicht, sorry, ich konnte es auch nicht rausfinden. Klär uns bitte auf, Joey Pickard.
Im nächsten Kommentar unter dem Post zu dieser Folge bitte, was ist RTM-Sound? Ansonsten, Alter, keine Ahnung, neuer Made in UK V30 ist gut, so viel kann ich sagen.
Sag mal, Simon, da hast du dich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Glaubst du, dass du in dem Blindtest den Unterschied hören würdest zwischen einem neuen Vintage 30 aus UK oder China? Denn ich habe diesen Blindtest gemacht zu Hause.
Ich würde sagen...
Da bin ich sehr gespannt jetzt.
es gibt, die Möglichkeit besteht. Also ich sag mal, ein Kumpel von mir, der totaler Speaker-Nerd ist und mir ständig Clips von seinen Speaker-Aufnahmen schickt, die er alle immer ins gleiche Cab einbaut und so. Das Ding, na sagen wir es mal so, wahrscheinlich nicht, weil auch Speaker aus der gleichen Produktion Variablen haben. Und er hat zum Beispiel aus der goldenen, angeblich goldenen Ära von den V30ern hat er mehrere Speaker, die alle unterschiedlich klingen. Und das ist halt so der Punkt. Von daher, jein, keine Ahnung. Ich habe so ein paar Vergleichsclips gehört von, es gibt wohl auch ein Made in China V30 aus den letzten Jahren, wo es eine gewisse Phase gab, wo die richtig geil waren, sagen die Leute, dann der nächste Batch ist wieder ein bisschen zu sizzly oder so, ich weiß es nicht.
Die Leute behaupten aber auch, oder das macht zumindest Selection, sagen, dass die Maschinen, die Speaker bauen, exakt 1:1 dieselben sind in UK und China mittlerweile. Mhm. So, dementsprechend ist das sowieso alles etwas mysteriös. Ich habe chinesische Vintage 30s gehört, die einfach dadurch schon geiler klingen, weil sie halt 2 Jahre lang richtig geil eingespielt wurden. Also mir ist jeder eingebrochene Vintage 30 aus China lieber als einer aus UK, der nur eine Stunde gespielt wurde. Und ja, dementsprechend, aber ich glaube, ohne da jetzt so ins Detail zu gehen, zu sehr, also ich kann mit dem Vintage 30 immer gut arbeiten. Ich mag aber auch Greenbacks sehr, sehr gerne. Am liebsten ist mir die Mischung zwischen Greenbacks und Vintage 30. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber da stehe ich drauf. Ja, absolute Grütze sind für mich die T75er.
Witzig. Ich finde auch Greenback und V30 gut. T75er.
Greenbacks sind auch gut, hast du
ja recht. T75er, ich habe einen Bogner Übercap, was im X-Pattern V30er und T75er hat. Das klingt super geil im Raum, sehr bullig halt, aber da balancieren es die V30er auch aus.
Und das Mic packst du immer,
natürlich,
wenn du aufnimmst, an den V30. So eine Box habe ich auch, die klingt mega. Ich ärgere mich aber total, weil ich habe die gebaut. Und ich habe sie halt, das ist eine selbstgebaute Box, die wirklich super klingt, aber ich dachte damals, ja, das macht man halt so dieses X-Pattern, und es klingt im Raum auch mega, aber letztendlich war es eigentlich verschenkt, weil ich diese Speaker halt nie aufnehme, so, ne? Und ich würde es nicht wieder so machen, sondern ich würde wahrscheinlich eher Vintage 30s und Creambags machen.
Ich finde aber überhaupt nicht, dass es verschenkt ist, das ist halt der Punkt. Weil es gibt ja ein Cabinet ja nicht nur eine Aufgabe. Die Aufgabe ist ja nicht nur, dass ein Mikro vor einen der Speaker geklemmt wird für eine Aufnahme, sondern dass du auch davor stehst und ein Amp durchjagst und ein geiles Spielgefühl im Raum hast. Und dafür finde ich zum Beispiel das Übercap mit den T75ern geil. Im X-Pattern, ob ich es dann bei der Aufnahme nehmen würde, ist eine ganz andere Frage. Aber ich finde, das wird so ein bisschen unterschätzt in der Unterhaltung oft und in diesen ganzen Speaker-Shootouts. Wie klingt ein Cab eigentlich, wenn du davor stehst und Gitarre durchspielst, so?
Ich nutze meine Cabs aber ausschließlich nur zum Recorden. Das müsste man vielleicht dann dazu sagen. Okay, sonst gebe ich dir vollkommen recht. Man kann natürlich aber auch behaupten, so durch die T75er, die sehr bass-heavy sind und sehr gescoopte Mitten haben, dass natürlich auch die ganze 4x12er dadurch anders klingt, anders vibriert, und natürlich auch das, was du aus dem Vintage 30 Speaker rauskriegst, anders klingt als aus einer Box, wo nur Vintage 30s drin sind. Also dementsprechend vielleicht hat es auch Vorteile.
Mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch nur gesagt, dass ich die neuen UK V30s gut finde übrigens, weil ich mir ein paar gekauft habe und die in den Cab gepackt habe und die gut klingen. Das heißt nicht, dass ich die besser finde als irgendwelche anderen V30er aus irgendeiner anderen Generation. Die sind einfach nur reingebaut, klingt gut, Dankeschön, Abfahrt.
Habt ihr schon mal den Electro Voice 12L gespielt? Nein.
Nein.
Okay, alles klar. 51 Nifty. Was wäre das Beste, was bei einer Live-Show passieren könnte? Also würde ich direkt kurz antworten, wenn Leute kommen, ist schon immer
ja,
geil.
Ja, dass die Show geil ist, habe ich mir notiert.
Ja, also zwei einfache Sachen. Es wäre geil, dass die Show geil ist oder dass Leute auftauchen.
Genau. Als nächstes will Fibo wissen, was sind eure Erfahrungen mit Shortscale-Gitarren und Bässen oder gar Ukulelen? Habe ich keine.
Ich habe nur eine mit Ukulelen, dass wir in unserem Sunroom, wenn man reinkommt ins Haus, da steht eine alte Ukulele von meiner Frau, die ist so oben im Regal, und manchmal hole ich die runter und singe so für sie, gerade wenn sie schlecht drauf ist, singe ich ihr so extrem infantile, pubertäre Witzsongs damit. Das mache ich manchmal. So Fiki-Fiki-Humor und so, das ist schon mein Ding. Mhm. Und dafür benutze ich die Ukulele dann.
Okay.
Whiskey Dude, Ihr habt schon öfters Kool Savas West-Berlin Maskulin angesprochen, aber wie steht ihr beiden zu Deutschrap generell? RAG, Stieber Twins, Kreuzfeld, Jakob, Hamburger Szene, STF und. Fragezeichen.
Simon. Ja, also ich bin, muss ich gestehen, so ein bisschen aus dem Deutschrap-Game schon eine ganze Weile raus. Ich fand damals in den 90ern extrem vieles Zeug cool. Also das hat, also gerade so, als ich gerade so in die Oberschule gekommen bin und so, habe ich auch viel deutschen Hip-Hop gehört. Torch, früher 1-2 fand ich total cool. Da gibt's eine EP namens Sport, die habe ich erst später entdeckt, die ich aber mega geil finde, weil die Beats, die sind so, die erinnern mich sehr so an so East Coast New York Hip-Hop, so ein bisschen jazzy irgendwie, die fand ich mega geil. Ich fand aber auch so ein bisschen so Rüpel-Shit cool, wie Ferris MC irgendwie. Ich fand den immer sympathisch, weil der so asozial rüberkam. Aber ja, ich muss sagen, in den letzten Jahren Deutschrap eigentlich gar nicht mehr verfolgt und von daher kann ich, bin ich da jetzt, ist meine Antwort so ein bisschen Boomer-mäßig.
Ich stehe zu Deutschrap, ich habe erst spät angefangen überhaupt Rap-Musik zu hören, sehr spät. Und tatsächlich habe ich mit WBM West-Berlin Maskulin angefangen und deswegen war das für mich auch total wichtig, weil das habe ich gar nicht so als Hip-Hop wahrgenommen. Das war für mich halt einfach so unfassbar dreister Punk auch, so die ganze Attitüde und auch so dieses Vierspur-Lo-Fi-Element und so. Und bin dann erst später darüber reingekommen, obwohl in meinem ganzen Freundeskreis viele Leute sehr viel Rap und Hip-Hop gehört haben. RAG natürlich klassisch, Ruhrpott, Kopfsteinpflaster, wer kennt den Song nicht? Stieber Twins, ich mag den Akzent von den beiden einfach sehr, sehr gerne. Kreuzfeld und Jakob finde ich sehr, sehr geil. Hamburger Szene. Ja, es gibt jetzt ein geiles Buch, was gerade rausgekommen ist. Irgendwie eine Stadt wird bunt oder so heißt das. Und da gibt es auch eine Triple-Vinyl-Version zu, wo so parallel zur Hamburger Graffiti-Szene so die Hamburger Rap-Szene von 1982 oder 85 oder sonst was bis Anfang der 90er beleuchtet wird. Wenn ich mal wieder ein bisschen Geld übrig habe und mir nicht gerade ein Preamp kaufen muss, dann muss ich mir das Teil auch unbedingt rauslassen. Also mit sehr, sehr viel Liebe, ich glaube von Falk, Falk Schacht kennt ihr ja, zusammengestellt und ich glaube dem Ex-Redakteur, Chefredakteur von der Backspin oder so. Und da sind dann natürlich Ultra-Perlen bei, ne? Denn das ging ja alles auch schon deutlich vor Absolute Beginner, Massive Töne und so weiter und schon insbesondere vor Akro Berlin und so los. Ich mag die frühen Beginner-Sachen, Flash, Nism oder wie das Album heißt, sehr, sehr gerne, weil es halt so verspielt ist. Da gibt's halt so geile Dub-Momente drauf und so. Ich stehe auf die Hamburger Sachen sehr. Ja, ich hoffe, das hilft so ein bisschen als Antwort, Whiskey Dude.
1986 Bam Bam. Top 5 der für euch besten Amp-Mics. Habe ich gar nichts zu sagen. Hanno.
Ja, also, ich habe das ja schon mal gesagt, das einsame Insel-Mikrofon wird immer, auch wenn ein Steve Albini, Rest in Peace, was anderes behauptet, wird immer das Top-Gitarren-Mic aller Zeiten bleiben. Die ganze letzte Manta-Platte hätte eigentlich SM57 heißen müssen, weil wir alles, wirklich ausnahmslos alles mit diesem Mikrofon inklusive der Vocals aufgenommen haben. Und halt auch voll stumpf, halt so wirklich nur ein SM57 vor den Gitarren-Amp fertig. Also nicht mal viel Mühe bei der Ausrichtung verwendet.
Weißt du, was das so ist? Das ist eigentlich ein total geiler Titel gewesen, wäre Hanno. Ich finde, da habt ihr gepennt, Alter.
SM57.
Ich hab's mega gefunden. Das ist einfach eine Ansage, weißt du, wie ich meine?
Und dementsprechend, ja, das ist mein Top-Mic. Meine, wenn ich zu Hause aufnehme, und ich verliere mich da auch oft in Details, habe ich eigentlich immer eine Mischung aus einem SM57, aus einem Vintage Sennheiser MD421 und aus einem Rohe Bändchenmikrofon. Das sind immer meine Trinity, so die drei, die ich zusammen benutze, um meinen Gitarrensound eigentlich zu machen. Jetzt muss ich gerade zum 421 sagen, dass ich das alleine überhaupt nicht geil finde. Kein großer Freund, da benutze ich es lieber für Toms an den Drums. Aber in Kombination mit einem SM57 schafft es so, also das SM57 macht die Midrange, dass es in der Fresse ist, so. Das Rohe-Mikrofon macht untenrum extrem viel und dann, wenn du dann das 421 reinblendest, das schafft eine, ich kann es nicht anders ausdrücken, eine Dreidimensionalität. Gerade in den Hochtönen im Treble-Bereich, was ich sehr, sehr schätze. Ansonsten gibt es noch ein viertes, fünf ist ein bisschen viel, gibt es noch ein viertes Mic, was ich erwähnen möchte, was ich mein Leben lang gehasst habe, und zwar das Sennheiser 906. Das kennt ihr, dieses Brikett, was sehr unbegabte Soundingenieure oder Live-Mischer einfach oder Mischerinnen einfach vor den Amps so rüberhängen und das baumelt dann immer so schräg und klingt scheiße. Das Mikro habe ich immer gehasst, bis ich rausgefunden habe, dass es zwei Sachen richtig gut kann. Und zwar Vintage oder auch moderne Fender-Amps aufzunehmen, die so sehr mitscooped sind, die um diesen diesen typischen Fender Sparkle einzufangen für Clean Sounds, ein super Mikrofon. Und meine Geheimwaffe tatsächlich für die HM2 Kettensäge ist das Mikrofon.
Okay, top 4.
So viel zu den Amp-Mikes.
Ja, also ich habe dazu, wie gesagt, nicht viel zu sagen. Aus dem einfachen Grund, dass, glaube ich, jedes Mal, wenn ich Gitarre aufgenommen habe, da ein SM57 vorhing. Oder es teilweise habe ich ja auch viel mit digital aufgenommen, also entsprechend Impulse-Responses benutzt, die wahrscheinlich auf SM57ern basiert haben. Und ja, habe ich mich einfach nie... offensichtlich, Hanno, du hast dich damit sehr tief auseinandergesetzt und machst damit viel. Ich im Gegensatz dazu nicht. Aber ich habe natürlich auch SM57er hier.
Ganz klar, also nochmal, um ganz klar, so die anderen sind alle cool, aber ohne ein SM57 geht bei mir überhaupt nichts.
Jo.
So, also dementsprechend, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich einen SM57 hier haben und könnte dir damit die geilsten Gitarrenaufnahmen aller Zeiten machen, ohne Probleme. Also wirklich.
Sehr schön.
Ja. The Real Jewels, Metal-Bands mit Sängerin, die ihr feiert? Fragezeichen. Wer von euch ist der bessere Drummer? 420, 440 oder 450 Hertz? Ja, Simon.
Ja, ich bin, was Sängerin angeht, Ultra von Emma Ruth Rundle. Und weil du nach Metal gefragt hast, die hat natürlich die ikonische Collabo-Platte mit Thou aufgenommen, dieser Doom-Band. Und ich finde, dass das für eine... ja, für eine Platte mit einer Sängerin so ziemlich, ja, viel besser kann man es nicht machen. Wer von uns der bessere Drummer ist? Ich habe mal Drums gespielt, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich irgendwie Schwierigkeiten habe, Füße und Hände richtig unterschiedlich voneinander zu koordinieren. Deswegen vielleicht kann Hanno das besser. Was diese Herzzahl angeht, da geht es bestimmt um Tuning, Alter. Also die Frage beantworte ich gar nicht erst. Kommt mir gar nicht in
die... Ja, ich fange mal von hinten an. Diese Tuning-Frage kann ich auch überhaupt nicht so sagen. Alter, ich tune die Gitarre so, bis das Stimmgerät sagt, stimmt. Genau. So, wer ist der bessere Drummer? Ich würde behaupten, vielleicht tatsächlich am Drumset. Ich beim Drums programmieren, definitiv Simon. Mhm. Metal-Bands mit Sängerin, die ihr feiert. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Metal-Band ist, aber ich bin ja, das hört man auch auf unserer Coverplatte. Wir haben ja viel Covermusik gemacht mit Female-Fronted-Bands, zum Beispiel Babes in Toyland, die ich extrem schätze. Seven Year Bitch, eine der geilsten Stimmen überhaupt. Und aber die geilste Stimme für mich überhaupt. Metal, also natürlich auch Metal, wie immer du das nennen willst, aber L7. Ich werde für immer riesiger L7-Fan sein und ich mag die Stimmen von den beiden Damen unglaublich gern.
Nicht Nightwish?
Ja.
Nicht Nightwish.
Nicht Nightwish. Nightwish kommen danach direkt. So, aber tatsächlich so L7. Finde ich am geilsten.
Okay, cool. Liz Anker. Wie und wann schreibt ihr eure Setlists? Macht einer einen Vorschlag und die anderen Bandmitglieder geben ihren Senf dazu? Und wie entscheidet ihr, auf welche Songs ihr überhaupt Bock habt? Zum Beispiel, wann wird neues Material getestet? Außerdem noch die Frage, Hits versus Deep Cuts. Was macht mehr Spaß zu zocken? Ja...
Also meistens, also fange ich mal kurz an, wenn wir mehrere Konzerte am Stück spielen, wie so eine Tour oder so, dann einigen wir uns eigentlich immer im Vorfeld schon auf eine Setlist, die wir dann nach Möglichkeit jeden Abend spielen. Nach den ersten zwei Shows schmeißen wir die dann hier und da nochmal so ein bisschen um und wie die meisten Bands haben wir halt auch so Songs, von denen du einfach, also wir haben 5 Platten gemacht, da weißt du halt auch einfach, welche Songs auf jeden Fall rein müssen. So, muss man so sagen. Es gibt natürlich auch Bands, die so ganz, wie sagt man, experimentell da sind und die überraschen dann ihre Zuhörer und Zuhörerinnen gerne mal damit, dass die jetzt so, oh, von der dritten Platte spielen wir jetzt mal nur die B-Seiten und solche Sachen. Sowas machen wir nicht. Also ich bin selber schon jemand, der gerne auf ein Konzert geht und hört dann die Songs, die man auch kennt, in Anführungsstrichen. Also dementsprechend schreibt sich die Setlist dahingehend schon so manchmal nach 5 Platten ein bisschen von alleine auch.
Ja, ich mache oft Vorschläge, was die Setlists angeht. Und ich würde auch sagen, man kennt so, man kriegt ja ein Gespür dafür, welche Platten, welche Songs auf den Platten, wenn man die auch richtig aufgenommen erstmal hört, wenn man fertig ist mit seinen Aufnahmen und so weiter und so fort, kriegt man, finde ich, schnell ein Gefühl, welcher Song irgendwie Arsch tritt und welcher Song live-fähig ist und andere Songs, die halt mehr so Plattensongs sind. Ich finde es auch immer wichtig, dass die Also ich schreibe auch Songs, muss ich ganz ehrlich sagen, die man live gar nicht spielen kann manchmal. Ja, weil es...
Das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Das hätte ich sonst vergessen, dass man, das ist auch vollkommen legitim, einen Unterschied zu machen zwischen Live-Tracks und Plattentracks.
Ja, definitiv, finde ich auch, weil es gibt manchmal, also ich bin jemand, der schreibt ja vor allem nach Intuition. Und wenn ich dann was, wie soll ich sagen, wenn ich was höre in meinem Schädel, was ich unbedingt umsetzen will und ich merke so, okay, ich will das hören, ich will das aufnehmen, ich will das spielen, aber ich könnte das live so nicht machen, aber der Song braucht es, dann kommt es in den Song fertig aus. Und dann wird er halt nie live gespielt, so einfach ist es. Aber ja, mir geht es bei Live-Songs darum, dass die dann auch, oder bei der Auswahl der Live-Songs dann auch darum, dass die sich dass die auch Spaß machen zu spielen, das ist für mich auch ein wichtiger Part, weil es gibt auch Songs, die kann man vielleicht live spielen oder könnte man live spielen, die sind aber so ein Arschkrampf, dass man dann halt wirklich wie angewurzelt dastehen und auf sein Fretboard starren müsste, um da irgendwie durchzukommen. Und darauf habe ich dann meistens auch nicht so einen Bock. Aber das sind meistens dann auch nicht zwangsläufig die Songs, die so die Nackenbrecher sind. Aber ja, ich mache oft Vorschläge, meistens hat die Band nichts dagegen oder keine Einwände. Und dann, dann wird es halt so gespielt live.
Ja, und wie entscheidet ihr, auf welche Songs ihr überhaupt Bock habt? Wann, beziehungsweise wann wird neues Material getestet? Also das ist natürlich immer auch so ein, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Simon, bei uns immer so ein bisschen so ein Panikmoment. Man schreibt eine Platte und dann stehen Konzerte an und dann muss man die neuen Songs im Proberaum ausprobieren. Ich habe meistens schon immer ein sehr klares Gefühl, welche Songs live gut funktionieren und welche nicht. Also wir hatten jetzt bei der vorletzten Platte zum Beispiel so einen Hit, also einen kleinen Hit, Odysseus, der letzte Song der Platte, glaube ich, oder der vorletzte, den die Leute immer extrem abfeiern, aber ey, das haben wir im Proberaum probiert, wir kriegen den einfach nicht vernünftig auf die Bühne und ich spiele den lieber nicht, als dass ich den scheiße spiele. Das macht den auf der Platte ja nicht weniger wertvoll und nicht weniger geil. Also das, was Simon schon eben gesagt hatte, ich finde, dass das vollkommen legitim ist, auch zu unterscheiden, so ey, das sind Tracks, die wir gemacht haben, die auf Platte mega ballern und das sind Tracks, die kriegen wir auch live auf die Bühne. Genug Material hat man ja so oder so. Und dann wird noch gefragt, Hits versus Deep Cuts, was macht mehr Spaß zu zocken? Also wenn man, ich finde, also wir versuchen eigentlich alle Songs aus dem Set zu eliminieren, die keinen Spaß machen zu zocken. Und das findet man erst raus, wenn man das probiert. Und dann ist es egal, ob das Hits oder Deep Cuts sind. Es gibt zum Beispiel Songs, die sind jetzt, die wir fast immer im Programm haben, Song wie zum Beispiel Obey the Obscene zum Beispiel. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Mega-Hit, aber der macht uns mega Bock zu spielen zum Beispiel. Dann gibt es Songs wie so Rex Perverso von der neuen Platte, was ein ziemlicher Hit ist mit Video und allem Scheiß und das ist ein totaler Arschkrampf, den zu spielen. Irin spielt den gerne, ich nicht so gern und dann ist das so ein Kompromiss. Aber grundsätzlich finde ich es auch vollkommen legitim, dass die Band in erster Linie die Sachen spielt, wo sie am meisten Freude dran hat, denn letztendlich, also das sieht man dann ja als Zuschauer auch so irgendwie, ja, hat die Band eine gute Zeit, ist es eine geile Show. Wenn man sich, also ich will nicht eine Band sehen, die sich da eine Stunde lang mega einen abkrampft und eigentlich jeden Moment hasst.
Mich erinnert diese ganze Unterhaltung gerade auch was, wenn es darum geht, welche Songs machen Spaß zu spielen oder warum spielt man sie gerne. Mich erinnert es an Meshuggah, die haben diesen Song Bleed, der würde ich fast sagen, der Song ist, der wahrscheinlich für den kommerziellen Durchbruch der Band auch ein bisschen gesorgt hat. Und der Song ist sehr, sehr schwer zu spielen, auch für Meshuggah. Und ich habe die damals mal 2009 live gesehen, das weiß ich noch. Und das ist so, das ist wahrscheinlich ein Song, auf den die überhaupt keinen Bock haben, den live zu spielen, weil er halt ein ziemlicher Arschkrampf ist. Und der Unterschied an Energie auf der Bühne als von dem Song versus alle anderen Songs war halt so total krass, weil die A haben die, hat der Bassist sich einen anderen Bass umgeschnallt und dann standen die halt diese 7 Minuten oder wie lang dieser Song ist, 6, 5, keine Ahnung, ist ein etwas längerer Song, standen die halt wirklich da und haben angestrengt in ihre Instrumente gestarrt, während die diesen Song gespielt haben. Und bei anderen Songs war deutlich mehr Energie auf der Bühne. Also das merkt man schon, da haben die sich irgendwie selbst so ein Ei gelegt, dass deren populärster Song aus Versehen auch der ist, der am schwersten zu spielen ist live oder der größte Krampf ist live irgendwie. Und das dann halt dumm gelaufen, sage ich mal.
Ich finde es aber auch vollkommen okay, sowohl als Musiker selber, als auch als Fan, der sich Konzerte anguckt. Also ich finde es sogar manchmal einen Mehrwert, wenn Songs, wenn sie live gespielt sind, ein bisschen anderen Flavor haben oder einen anderen Vibe oder einen anderen Drive. So, ne? Also ich bin niemand, der von der Band erwartet, dass sie die Songs eins zu eins genauso interpretieren auf der Bühne wie auch auf dem Album. Ich finde es manchmal sogar geil. Also ich weiß nicht, wieso du das siehst, Simon, aber wenn man das Gefühl hat live, dass die so ein paar BPM schneller sind und auch irgendwie rougher und roher, so, ne? Also das auf Platte stehe ich auf das große, ausproduzierte schon sehr, aber live finde ich das dann schon oft sehr geil, wenn das einfach so ist, ey, jetzt übertreiben die aber.
Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Auch Songs langsamer live zu spielen kann geil sein, wenn es so, ja, wenn es Songs...
Da muss man aber echt viel Talent für haben, so dass man die Ruhe hat, so, also weil man hat ja immer die Tendenz, immer aus Versehen alle schneller zu spielen wegen Adrenalin und
ja,
so.
Ja, das natürlich. Und was wir bei WFAM früher oft gemacht haben, wir haben als Interludes nur Parts aus Songs gespielt. Ja, oder als Intros auch manchmal. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht, so, so Songs anzutäuschen. Ja, also irgendwie ein Element aus einem Song zu spielen und dann daraus aber nahtlos in einen ganz anderen Song einzusteigen, statt den Song weiterzuspielen oder so. Also wir haben das bei WFAM echt oft gemacht und das fand ich immer cool.
Ich bin ja auch riesiger Fan von Medleys, ne? Also das klingt immer so nach so Dead Rock und so Stadtfestmucke. Aber wenn geile Bands, die wirklich einen geilen großen Katalog haben, so gut gemachte Medleys spielen, ich finde das schon, das geht auch genreübergreifend total gut. Also es wäre auch immer noch mal mit dem Traum Manta ein richtig geiles, so ein 10-12-minütiges Medley zu spielen oder so. Ich find's mega.
Alright, alright. Machen wir mal weiter. Lies doch mal die nächste Frage vor.
Ja, würde ich gerne machen, Simon. Allerdings sehe ich, dass wir noch unfassbar viele Fragen wieder vor uns haben, dass wir schon wieder 80 Minuten dabei sind. Und dementsprechend würde ich tatsächlich jetzt den ganz, ganz, ganz extremen Stunt hier wagen, wie wir das eigentlich sonst immer bei den FAQ-Folgen haben, tatsächlich wohl noch einen dritten Teil anzuhängen. Weil sonst sitzen wir hier über 3 Stunden.
Ja, fair enough. Bin ich ganz bei dir. Können wir gerne so machen. Man soll ja auch Schluss machen, wenn es am schönsten ist.
Sollte euch noch, verspreche ich jetzt einfach mal, also ich weiß nicht, ob wir es halten können, aber sollte euch noch irgendwas Dringendes einfallen, haut's einfach immer in die Kommentare, dann nehmen wir es vielleicht für die letzte Runde jetzt noch mit auf und dann ist aber auch wirklich Schluss. Ja, macht immer Bock, ich fühle mich immer richtig beseelt, das ist immer wie so ein, also danke für eure Fragen, weil es ist ja auch immer so ein bisschen bei Simon und mir fast wie ein spontanes Gespräch zwischen uns beiden. Ja. Dementsprechend gehen uns diese Folgen auch immer geil leicht von der Hand. Ich freue mich auf die dritte Folge.
Ich auf jeden Fall auch und ich würde nochmal mit Nachdruck auch untermauern, was Hanno gerade gesagt hat. Wir werden auch vielleicht im Post zu dieser Folge nochmal dazu auffordern, gern nochmal ein paar extra Fragen hinterher schießen, dann haben wir nur nochmal einen guten dritten Teil. Und ja, dann sehen wir uns auch wieder in der Woche wahrscheinlich dann, ne?
So machen wir es und hören uns vor allem. Simon, haust du?
Ciao.
Serve one master, that is destruction.